Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister. Heute mit Guy Giuffredi.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier einmal im Monat mit Dr. Guy Giuffredi über die Schweizer Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Auch heute haben wir wieder interessante Themen für euch zusammengestellt. Der heutige Schwerpunkt liegt auf Vorzugsaktien und die damit verbundenen Rechte für Aktionäre. Der Fokus liegt dabei nicht auf den rechtlichen Aspekten, sondern auf Anwendungsthemen. Anschließend werden wir die aus unserer Sicht wichtigsten Transaktionen, die in den letzten Wochen in der Schweiz umgesetzt worden sind, beleuchten. Falls ihr von einer Transaktion hört oder uns etwas mitteilen möchtet, macht dies bitte über podcast@burnrate.ch. Guy, wie geht's dir?
Ja, mir geht es sehr gut und es freut mich, dass ich hier auf unserem Burnrate-Kanal als primär die Ansage machen kann, dass wir einen neuen Brand in der Venture-Szene in der Schweiz aufbauen. Mehr sage ich jetzt aber noch nicht, aber eine entsprechende LinkedIn-Message wird demnächst folgen.
Ah, okay. Aber ja, more to come. Du warst kürzlich an den Startup Days. Was hast du mitgenommen von der größten Startup-Konferenz der Schweiz?
Ja, genau. Ich war an dem jährlichen quasi VC-Klassentreffen in Bern. Das fühlt sich immer wie ein Heimspiel für mich an, natürlich als Berner. Und es macht auch jedes Jahr extrem viel Spaß, sich an einem intensiven Tag mit vielen Gleichgesinnten auszutauschen und natürlich auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht zu werden. Dieses Jahr war ich auf dem Panel, powered durch die Berner Kantonalbank, zusammen mit dem Business Angel des Jahres 2023, David Studer, Kurt Kaltenegger, dem Head of Technology Ventures bei der ABB, und Erik Rufer, einem der Mitgründer von Are Ventures, der die Panel-Diskussion geleitet hat. In der Diskussion gingen wir auf das Thema Alignment of Interest among Investors ein, also wie die Interessen von Investoren aligniert sind zwischen VCs, CVCs und Business Angels. Das ist ein ganz wichtiges Thema in meinen Augen. Alle Startups rennen heute nach den Incubator-Programmen zu den VC-Fonds, um Kapital aufzunehmen, anstatt sich zu überlegen, was für eine Art Investoren für sie denn überhaupt gut wäre und auch sich einmal zu hinterfragen, ob sie nun wirklich jemanden für Geld an ihrer Firma beteiligen wollen. Es scheint, dass dieses Thema extrem aktuell ist und Gründer sich hierzu beginnen, Gedanken zu machen. Die Session war mit über 100 angemeldeten Zuhörern eine der populärsten. Ich habe mich mit vielen Foundern und Ökosystempartnern daneben ausgetauscht und nach der ersten Edition des Bernpreneurs am gleichen Abend hatte ich effektiv keine Stimme mehr. Max, du warst dafür am SEF. Als ehemaliger Mitarbeiter des Swiss Economic Forums war dies quasi ein Homecoming für dich, oder?
Ja, genau. Ich denke sehr gerne an die Zeit am SEF zurück. Ich habe direkt nach meinem Studium bei Peter Steli und Stefan Linder begonnen und habe nirgends so viel gelernt wie beim SEF. Was beim SEF immer gut ist, ist das Networking. Das Teilnehmerfeld ist erstklassig, man trifft spannende Leute und kann sich in einem ungezwungenen Rahmen miteinander austauschen. Was seit der Übernahme der NZZ anders ist, sind die Inhalte der Referate, das Speaker-Lineup ist politischer geworden. Für mich fehlen etwas die interessanten KMU-Stories und Unternehmerpersönlichkeiten. Aber dennoch, für mich bleibt das SEF der beste Wirtschaftsanlass der Schweiz.
Ja, und dann war doch auch noch die Founder-Conference, oder?
Ja, genau. Am Donnerstag findet zeitgleich die Founders Conference statt. Ich war am Donnerstagmittag vor Ort und war beeindruckt, wer alles dort war. Was auch spannend war, ich wurde sehr oft auf Burnrate angesprochen, teilweise von Leuten, die ich noch nie gesehen habe. Dies hat mich natürlich gefreut. Einige haben gemeint, wir sollen es auf Schweizerdeutsch oder Englisch machen, da unser Hochdeutsch offenbar nicht gerade das Gelbe vom Ei ist.
Ja, das kann doch gut sein, aber Berndeutsch, das wäre doch schon noch witzig, so ein Podcast. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, würden wir dann doch einige Hörer aus und Hörerinnen aus dem grossen Kanton verlieren und alle die Mundart schlicht und einfach nicht verstehen. Englisch finde ich ehrlich gesagt suboptimal. Ich denke nicht, dass wir hier die maximale Performance abrufen können. Obwohl so viele Anglizismen, wie wir bereits jetzt brauchen, sind wir eigentlich auch nicht mehr so weit davon entfernt.
Ich würde sagen, lass uns an unserem Hochdeutsch feilen, dann kommt das bestimmt gut.
Ja, absolut. Bevor wir zum Schwerpunktthema kommen, noch kurz zu einem anderen Thema. Kürzlich wurde das Sifted Ranking mit den besten 30 Startups aus Zentraleuropa publiziert. Was hältst du von diesem Ranking, Max?
Das ist eine gute Frage. Zuerst einmal möchte ich betonen, dass es sehr viele solche Rankings gibt, wobei ein paar sehr gute darunter sind und welche, die man vernachlässigen sollte. Sifted gehört zur Financial Times und hat definitiv eine Daseinsberechtigung. Im besagten Ranking hat man die am schnellsten wachsenden Startups in der Schweiz, Österreich, Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Slowenien, Ungarn und Liechtenstein nach Umsatzwachstum aufgeführt.
Ja, die Frage stellt sich natürlich, woher hat Sifted denn ihre Informationen?
Berechtigte Frage. Gemäß Aussagen von Sifted haben die gerankten 30 Startups in den letzten drei Geschäftsjahren 850 Millionen Euro an Finanzmitteln geraced und einen Umsatz von 792 Millionen Euro erwirtschaftet und beschäftigen mehr als 2500 Mitarbeitende. Um teilnahmeberechtigt zu sein, mussten die Startups folgende Kriterien erfüllen. Erstens Hauptsitz in Mitteleuropa, dann Gründung im oder nach 2014, maximal 999 Mitarbeiter, dann privat und unabhängig. Weiter, der Großteil des Umsatzes muss durch die eigene Technologie erzielt werden und last but not least mindestens 3 Jahre Umsatzdaten. Dann noch die Zusatzkriterien. Man muss einen Umsatz von mindestens 100.000 Euro im Basisjahr 2021 oder 2022 und mindestens 1 Million Euro im letzten Geschäftsjahr erwirtschaften. Die Unternehmen mussten zudem unterzeichnete Unterlagen vorlegen, um die offengelegten, nicht öffentlich zugänglichen Finanzinformationen zu belegen. Die Firmen mussten von einer Drittpartei nominiert werden und wurden dann aufgefordert, Unterlagen einzureichen. Weiter muss man anmerken, dass Startup-Länder wie Deutschland, Schweden oder Frankreich nicht Teil des Rankings sind. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass 8 Schweizer Firmen in den Top 30 sind, unter anderem die Top 2 mit Yokoi und Neustark.
Ja, das ist für die hiesige Startup-Szene eine sehr gute Botschaft. Vielleicht sollten wir auch ein solches Ranking aufbauen. Das würde uns einen einfachen Zugang zu Finanzzahlen der Startups geben, die wir dann hier publizieren könnten. Property. Bei denen bist du im VR, oder Max? Hast du sie nominiert?
Nein, ich habe sie nicht nominiert. Ich weiß aber, wer sie nominiert hat. Ich konnte mich am SEF mit Levin Künzi unterhalten und er hat mir gesagt, dass sie sehr stolz sind, da mit dabei zu sein. Dies ist sicherlich ein Beweis für die gute Arbeit, die man bei Property in den vergangenen Jahren geleistet hat. Lass uns zum Schwerpunktthema von heute kommen, Guy.
Ja, und zwar geht es heute um fiese Terms bei Vorzugsaktien.
Weshalb sagst du fies, Guy?
Ja, fies, weil häufig erst beim Exit für die Founder klar wird, welche Auswirkungen die Terms haben, die sie ja zu einer frühen Phase in der Startup-Zeit in die Verträge eingebaut haben. Aber der Reihe nach, Investoren, vor allem institutionelle Investoren wie Venture Capital Funds oder Corporate Ventures, verlangen für ihre Investments sogenannte Vorzugsaktien. Vorzugsaktien haben zusätzliche Rechte gegenüber Stammaktien oder sogenannten Common Shares, die üblicherweise von den Gründern und den Investoren der ersten Runde gehalten werden. Das heißt, auch Business Angel halten häufig nur Common Shares. Welche zusätzlichen Rechte haben solche Aktien denn üblicherweise, Max?
Bei Startups ist das häufigste Recht, dass sich die Investoren ausbedingen, die sogenannte Liquidationspräferenz. Das heißt, bevor die Common Shares bedient werden, bekommen die Investoren mit den Vorzugsaktien bei einem Liquidity Event, also bei einem Verkauf, ihr Geld zurück. Dabei kann diese Präferenz einmal betragen. Aktuell sieht man auch höhere Liquidpräfs wie 1,5 bis sogar 3-mal oder mehr. Hat das Startup mehrere Finanzierungsrunden, habe ich es auch schon erlebt, dass die Investoren, die in einer späteren Runde neu dazukommen, neue Vorzugsaktien erhalten. Es wird ergo eine neue Klasse von Pref-Shares geschaffen.
Ja, das habe ich auch schon öfters gesehen. Und eine einfache Liquidationspräferenz ist eine Standardklausel in den Aktionärbindungsverträgen, sofern diese etwas sophistizierter sind, also ab einer Seed-Runde und eben dann, wenn ein VC dazukommt. Aber was du sagst, bedeutet, dass jeweils die Investoren mit den Aktien der höchsten Präferenzstufe, also die, die als letztes dazugekommen sind, bei einem Exit ihr Kapital als erste zurückerhalten, ein sogenannter Waterfall. Erst nachdem alle Aktien mit Liquidationspräferenzen und dem entsprechenden Betrag zurückerhalten haben, erhalten Gründer und Frühphaseninvestoren mit Stammaktien, Common Shares, ihr Geld zurück. Das heißt, du sagst, dass im Exit-Event das Kapital nicht einfach entsprechend den Anteilen, wie diese gehalten werden, verteilt wird.
Ja, exakt. Also es gibt das sogenannte Cap-Table. Im Cap-Table sieht man, wer wie viele Aktien hält. Und de facto ist dieses Cap-Table gar nichts wert, weil man muss natürlich dann immer noch in den ABV schauen, um sehen zu können, wie der Gewinn, also der Erlös, der Exit-Erlös dann verteilt wird. Deshalb Vorsicht mit den Cap-Tables. Man muss es immer fully diluted plus eben mit den gängigen Rechten, die man verhandelt hat, anschauen und analysieren. Erst dann kann man eine klare Aussage machen. Machen wir doch kurz ein rudimentäres Rechnungsbeispiel. Angenommen, Gründer X hält beim Exit noch 10% an seiner Firma. Nun wird die Firma für 100 Millionen verkauft. Gründer X erhält ohne eine Liquidpref 10 Millionen. Das ist der einfachste Case. Nun wird es etwas komplizierter. Nehmen wir eine zweifache Liquidpref für Investoren dazu. Investor A hat 20 Millionen investiert und hält einen Anteil von 30% mit einer zweifachen Liquidpref. Bei einem Exit von 100 Millionen hält Investor A somit zuerst 40 Millionen zurück und seine 30% und kommt ergo auf total 70 Millionen. In diesem Fall erhält Gründer X wie gehabt seine 10 Millionen. Jetzt wird es spannend. Angenommen, Investor A hat nun nicht nur 20 Millionen, sondern 60 Millionen investiert. In diesem Fall gehen die ersten 120 Millionen wegen der zweifachen Liquidpref an den Investor. Das heißt, in diesem Fall erhält Investor A die ganzen 100 Millionen und der Gründer X erhält gar nichts. Man unterscheidet dann zudem noch zwischen Participating und Non-Participating Liquidprefs, aber lassen wir der Einfachheit halber diese Unterscheidung mal weg.
Ja, das ist schon heftig, wenn wir jetzt hier ein 100 Millionen Exit verkünden könnten, können wir diese Woche leider nicht oder diesen Monat, dann würden alle sich extrem freuen über einen tollen Exit in der Szene, aber vielleicht hat dann der Gründer einfach nichts erhalten. Max, was lernen wir aus dieser Sache?
Punkt 1 ist, wenn ein Exit angekündigt wird, auch ein großer Exit, dann meinen immer alle, die Gründer haben jetzt einen super Deal gemacht. Oder das muss nicht so sein. Das kann so sein. Also so Exit-Preise werden ja nie öffentlich gemacht, aus diversen Gründen. Man will das einfach nicht publizieren. In den USA ist es ein bisschen anders. Dort sagt man das eher nochmal. Plus eben, wenn eine kotierte Firma ein Startup übernimmt, muss sie das teilweise gemäß gängigem Recht auch publizieren. In der Schweiz ist es nicht unbedingt so. Dort versucht man das eben nicht zu veröffentlichen. Und deshalb ist es extrem schwer zu sagen, wer oder wie viel die Gründer bekommen haben. Weil man weiß eventuell, dass die Gründer immer noch ein Drittel zum Beispiel an der Firma halten. Das heißt, sie haben noch lange nicht, dass sie beim Exit auch ein Drittel der Erlöse haben, wegen eben diesen Klauseln. Jetzt, was ist unser Tipp? Ich glaube, es ist essentiell, dass die Gründerinnen und Gründer bei Vorzugsaktien sehr restriktiv sind. Dass man offener für solche Terms ist, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, ist klar, denn eventuell bekommt man sonst kein Geld von den InvestorInnen. Und wenn ein Top-VC wie Sequoia oder Lakestar anklopft, ist es meiner Meinung nach in Ordnung, dass man hier etwas progressiver ist. Denn die Wahrscheinlichkeit eines hohen Exits steigt ja auch, wenn ein solches Kaliber mit an Bord ist. Zweitens sollte man immer seine Waterfall-Kalkulation griffbereit haben, um stets zu wissen, wie hoch der Exit-Preis sein muss, damit man als Common Shareholder überhaupt noch etwas bekommt.
Ja, genau. Hier kann es natürlich zu Zielkonflikten kommen. Wenn ein VC, der spät dazugekommen ist, sieht, dass er bereits gut verdienen würde, die Gründer und je nachdem auch die frühen Investoren jedoch leer ausgehen. Hier ist dann natürlich auch die Board-Besetzung entscheidend. Und wenn es in Richtung Exit geht und eine solche Situation am Horizont steht, eben dass jemand plötzlich nichts vom Exit-Erlös erhalten sollte, sollte diese Situation möglichst früh angesprochen werden. Denn nach dem Exit ist es zu spät, das Kapital ist verteilt und in der Regel kann dann nichts mehr gemacht werden. Aber vor dem Exit kann eigentlich noch relativ viel gemacht werden, weil schlussendlich das Gründerteam selbst auch für den Exit sein muss. Und wenn da nichts rauskommt, wieso sollten sie dann einen intensiven Exit-Prozess wirklich mit vollem Herzblut vorantreiben? So viel zum Teil Liquidationspräferenz von Aktien. Es gibt aber auch noch weitere Vorzugsrechte, wie zum Beispiel die Dilution Protection für gewisse Aktien. Dieser Verwässerungsschutz, die sogenannte Anti-Dilution-Klausel, kann gerade in Downrounds einen massiven Einfluss haben.
Ja, das ist korrekt. Wir hatten dies in den letzten 3 Monaten ein paar Mal gesehen. Wenn du eine Downround hast und gewisse Investoren von dieser Dilution Protection profitieren, müssen die anderen Investoren umso mehr investieren, um den Verwässerungseffekt auszugleichen. Was sinnvoll sein kann, ist, wenn man Gründeraktien mit einem Verwässerungsschutz belegt, da diese häufig die finanziellen Mittel nicht haben, um ihr Pro Rata zu machen. So sind sie zumindest teilweise vor empfindlichen Verwässerungen geschützt, da eine massive Verwässerung der Gründer einen Deal für neue Investoren in der Regel viel weniger attraktiv macht. Last but not least gibt es noch die Dividendenpräferenz. Diese spielt bei Startups keine große Rolle, da diese in den ersten Jahren kaum Gewinne einfahren. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Wir unterstützen euch sehr gerne. So, lass uns zu den Transaktionen kommen, Guy. Was haben wir denn diesen Monat auf unserer Liste?
Ja, in den letzten rund 4 Wochen seit unserem letzten Podcast ist sehr viel gelaufen in Sachen Finanzierungsrunden in der Schweizer VC-Szene. Gemäss meiner Übersicht sind mehr als 475 Millionen in Schweizer Ventures geflossen. Das ist eine Investment-Run-Rate von über 5,5 Milliarden Schweizer Franken, was sogar die 4 Milliarden in Startup investiertes Kapital im Jahr 2022 übertreffen würde. Zu den 475 Millionen muss man allerdings sagen, dass hier nicht alles Eigenkapital ist, sondern auch einiges an Fremdkapital und Grants mit dabei ist. Am eindrücklichsten ist die Vorauszahlung von bis zu 80 Millionen Schweizer Franken vom Pharmagiganten AstraZeneca an das Basler Biotech-Startup Six Peaks Bio, die das Kapital nun, so wie es scheint, für die Weiterentwicklung ihrer Anti-Übergewichtswirkstoffe verwenden können. Lass uns mit dem Industrie 4.0 Startup Ethan AI starten. Du kennst das Startup seit vor ihrer ersten Finanzierungsrunde im 2022, wo wir uns die Firma auch einmal angeschaut hatten, Max.
Ja, ich war damals sehr beeindruckt vom Team und wie sie das Thema der visuellen Fehlererkennung und Prozessüberwachung angegangen sind.
Das ist natürlich ein spannendes Thema, wenn es eine Firma schafft, ein skalierbares Produkt zu entwickeln, das die Downtime von Produktionsmaschinen reduziert und gleichzeitig die Produktionsqualität erhöht, ist es ein Riesengeschäft. Wie geht Ethan AI denn dieses Problem an, Max?
Ja, sie haben eine Softwareplattform entwickelt, die maschinelles Lernen einsetzt, um Qualitätsverluste in der Fertigung zu erkennen, zu überwachen und zu verhindern. Die Tools sind für die visuelle Fehlererkennung, die Prozessüberwachung und die Ursachenanalyse konzipiert, ohne dass die User einen Code schreiben müssen. Das heißt, Ethan AI nutzt fortschrittliche KI-Methoden, um die Qualität der Produkte und die Prozesse von Herstellern zu analysieren und zu verbessern, indem es ihnen ermöglicht, Prozesse und Qualitätsdaten auf einer Plattform zu kombinieren. Man kann sagen, Ethan AI ist sozusagen wie ein 6. Sinn, Powered by KI, der Ingenieuren und Managern Einblicke gibt, was in der Fabrik passiert. Fehler können einfacher erkannt werden, ineffiziente Prozesse werden identifiziert und sogar die Qualität kann verbessert werden. Zugleich verspricht Ethan die Verschwendung um bis zu 50% zu reduzieren. Das ist möglich durch eine Reihe von KI-gesteuerten Werkzeugen, die die Fähigkeiten von Betriebsleitern und Ingenieuren entsprechend verbessern können.
Na, das klingt doch sehr vielversprechend. Wissen wir etwas zu den Kunden, die Sie bereits dabei unterstützen, Ihre Prozesse zu optimieren? Und kannst du vielleicht ein Beispiel machen, wie Ethan eine Produktion unterstützt, damit das alle Hörer verstehen, was Sie da machen? Genau.
Klar, ich versuche das. Also einer Ihrer bereits frühesten Kunden ist Lind & Sprüngli in Kilchberg, die Sie unter anderem bei der Produktion ihrer Lindkugeln unterstützen. Für diese Produktion sind natürlich viele fabrikinterne Faktoren, wie beispielsweise die aktuelle Konsistenz der Rohstoffe, sowie externe Faktoren wie das Wetter oder genauer die Temperatur und Luftfeuchtigkeit relevant für den Prozess. Ethan analysiert alle verfügbaren Parameter und optimiert die Einstellungen der Produktion. Andere bekannte Kunden sind beispielsweise Siemens oder Roche. Du hast etwas zur Runde recherchiert, Guy. Konntest du herausfinden, wie da die Terms gewesen sind?
Klar, wie immer habe ich ein Spreadsheet vorliegen für den Podcast. Starten wir mit den Investoren der aktuellen Runde. Die 15 Millionen Runde wurde mit Index Ventures im Lead, General Catalyst, Early Bird und Founderful durchgeführt. Das ist die dritte Finanzierungsrunde von Eason AI. Total hat Eason nun nach meiner Einschätzung seit der ersten Runde im 2022 mehr als 23 Millionen Schweizer Franken von Investoren geraced. In ihrer Pre-Seed-Runde im 2022 hat Founderful und Aquea Capital aus den USA zusammen mit Business Angels 1,2 Millionen in Eason AI investiert. Die erste Runde wurde damals bei einer Pre-Money-Bewertung von ca. 4 Millionen geraced. Es gab auch noch ein zweites Closing dieser Runde, welches, wenn die Daten, die mir hier vorliegen, stimmen, bereits zu einer höheren Bewertung einige Monate später stattfand. Bereits ein Jahr nach der Pre-Seed-Runde hat Eason ihre Seed-Runde im 2023 geraced. Damals nahm die Firma 7 Millionen Kapital von Early Bird und La Familia und den bestehenden Investoren auf. Hier kamen also zwei der renommiertesten VC-Investoren in Europa dazu. Mit 7 Millionen war das nicht nur eine Top-Seed-Runde, sondern auch im sonst eher schwachen Funding-Jahr 2023 ein Ausnahmefall. Gemäß meinem Spreadsheet war die Bewertung auch damals sehr attraktiv für die Gründer und für die frühen Investoren. Post-Money war diese nämlich bereits mehr als 20 Millionen, das heißt bereits fast viermal höher als nach der Pre-Seed-Runde.
Das ist echt eine tolle Runde, vor allem fürs 2023, das ein schwieriges VC-Jahr war. Konnte denn Eason den positiven Trend in der jetzigen Runde weiter aufrechterhalten?
Ja, absolut. Sie haben auch eine ansehnliche Series A eben von 15 Millionen geraced. Diese kommt weniger als 18 Monate nach der Seed-Runde. Die Runde wurde, wie gesagt, vom Schweizer domizilierten Wachstums-VC Index Ventures geraced. Und dazu kam als quasi neuer Investor General Catalyst dazu. Und die Bestandesinvestoren Early Bird und Founderful haben auch noch einmal etwas draufgelegt.
Okay, mit quasi neuem Investor implizierst du die Fusion von La Familia mit General Catalyst?
Ja, ganz genau.
Das können wir vielleicht hier kurz ausführen, denn es haben nicht alle von dieser Fusion erfahren, die Anfang von diesem Jahr kommuniziert wurde. La Familia, der deutsche VC, den es seit 2016 gibt, unter der Leitung von Jeanette von Fürstenberg, der in der Seed-Runde in Eason AI investiert hatte, hat sich Anfang Jahr mit dem Silicon Valley-Schwergewicht General Catalyst zusammengetan. Es ist auch kein Geheimnis, dass sich General Catalyst damit den Zugang zum europäischen Startup-Ökosystem gesichert hat. Aber ja, eben da General Catalyst nun in der Series A von Eason AI investiert hat, nachdem La Familia in der Seed-Runde partizipierte, ist das eben ein quasi bestehender Investor.
Exakt, genau das habe ich gemeint. Aber wir wissen halt jetzt auch nicht, wer auf der Cap-Table steht, ob das der gleiche Fonds ist oder ein anderer Fonds von General Catalyst. Wäre sicher auch spannend, das zu erfahren. Auf jeden Fall, die Übernahme von General Catalyst von La Familia finde ich ein extrem spannender Move und das zeigt auch, dass für die Amerikaner Europa ein attraktiver Markt für Venture Capital ist. Wie lange es noch dauert, bis ein Schweizer VC von einem Ausländer geschluckt wird, werden wir sehen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das in den nächsten Jahren ein- oder zweimal sehen werden. Lass uns kurz die Runde von Eason AI abschließen. Die Bewertung der 15 Millionen Runde des nur gerade mal zweieinhalbjährigen Startups wurde für diese Runde auf 50 Millionen Pre-Money angesetzt.
Das ist schon krass. Nach zwei Jahren haben hier die ersten Investoren ohne Verwässerung bereits fast ein 13-mal auf ihr Investment gemacht.
Ja, eine schöne Equity-Story. Aber sie zeigt auch gut auf, was die Verwässerung ausmacht. Wenn man die Verwässerung auf den Multiple des ersten Investments einrechnet, dann sind wir bei nur 6,5, wenn das hier modellierte Cap Table stimmt.
Fair enough, aber lass uns die Transaktion positiv abschließen. Die Investoren schreiben Eason AI nach wie vor großes Potenzial zu und dies sind definitiv Good News. Gehen wir zur nächsten Transaktion.
Okay, aber wir bleiben bei der ETH. Das ETH Spin-off 8 Inks hat ihre Pre-Seed-Runde geraced. Starten wir hier gleich mit der starken Finanzierungsrunde, Max. Was hast du über die Runde herausgefunden?
Es ist die erste Equity-Finanzierungsrunde von 8 Inks, aber nicht die erste Finanzierung der im Dezember 2022 gegründeten Firma. 8 Inks hat sich bisher mit Grants von der InnoSuisse, der Gebert-Rüff-Stiftung und von weiteren Stiftungen finanziert. Hierbei flossen bisher gemäß meinen Unterlagen 1,6 Millionen Schweizer Franken in die Firma vor dieser Runde. Die aktuelle 3 Millionen Pre-Seed-Runde wurde vom Schweizer VC Founderful ex-Wingman angeführt. Als weitere Investoren haben Übermorgen Ventures, Angel Invest, Another VC, Venture Kick und die ETH Foundation neben weiteren Business Angels investiert. Wenn meine Informationen stimmen, lag die Pre-Money-Bewertung der Runde bei rund 8 Millionen Schweizer Franken. Das ist für die heutige Zeit eine relativ hohe Bewertung für die Pre-Seed-Runde, aber auch die Größe an und für sich ist beachtlich.
Ja, schon eine stattliche Runde. Es hat ja aber auch nun einige Fonds und Investoren, die im Moment sehr aktiv in Schweizer Pre-Seed-Startups investieren. Und das bringt halt jetzt auch wieder etwas Competition mit sich und pusht wohl die Bewertungen auch wieder ein bisschen nach oben.
Ja, das sehe ich auch so. Was macht das Unternehmen denn genau?
Ja, 8 Inks hat eine Technologie entwickelt, die nichts weniger verspricht, als dass Batterietechnologien ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Dazu haben sie eine neue Elektrodenbeschichtungstechnologie entwickelt, die viele Benefits mit sich bringen soll. Sie sind 10-mal so schnell im Beschichten gegenüber anderen Methoden. Sie können die Energiedichte in Batterien erhöhen und gleichzeitig ist der Prozess 4-mal produktiver und benötigt weniger als 25% des Factory Floors im Vergleich zu heutigen Prozessmethoden. Also sehr viele extrem positive Stats, die hier 8 Inks verspricht. Was meinst du, was sie nun mit den 3 Millionen machen, Max?
8 Inks will die 3 Millionen unter anderem in eine Pilotfabrik investieren, damit sie den Nachweis erbringen können, dass ihre Technologie auch auf einem industriellen Level funktioniert.
Ja, das ist natürlich spannend. Die Batterieentwicklung generell ist ein extrem relevantes Thema. Nicht nur wächst der Markt extrem rasch, sondern haben die chinesischen Hersteller hier einen großen Vorsprung gegenüber den westlichen Nationen wie die USA und Europa, die nun versuchen, diesen Vorsprung wieder aufzuholen. Mal schauen, wie sich dieses Rennen entwickelt und welche Firmen dadurch rascher an Relevanz gewinnen. Mit welcher Transaktion wollen wir weiterfahren, Max?
Lass mich schauen, springen wir doch in die Romandie zu Neural Concept, das im 2018 gegründete EPL Spin-off aus Lausanne hat ihre Series B geraced. Du bist dem etwas nachgegangen, Guy. Was macht das Unternehmen?
Ja, was Neural Concept macht, finde ich extrem spannend. Neural Concept hat eine KI, oder genauer gesagt eine 3D Deep Learning Software für computergestütztes Engineering und Design entwickelt. Die Kerntechnologie des Unternehmens umfasst 3D Faltungsnetzwerke, die lernen die Ergebnisse von physikalischen Simulationen und Experimenten auf der Grundlage der eingegebenen geometrischen Eigenschaften einer Form vorherzusagen.
Ui, das klingt spannend, aber doch sehr abstrakt. Kannst du uns ein Beispiel geben, bitte, wer jetzt Neural Concept für was genutzt hat?
Klar, ich versuche es mal ein bisschen einfacher zu erklären, wie eben Neural Concept ihre 3D Deep Learning Algorithmen einsetzen kann. Nehmen wir hier zum Beispiel den Entwicklungsprozess von einem neuen Auto. Nehmen wir wieder an, Mercedes entwickelt ein neues C-Klasse-Modell. Nun ermöglicht Neural Concept den Designern und Ingenieuren bei jeder Anpassung, die sie am Design machen, sofort Aussagen beispielsweise auf die Aerodynamik zu machen oder auch wie das Auto aufgrund einer kleinen Änderung vom Design in einem Crash performt. Das wird quasi live mitkalkuliert bei jeder Designänderung. Im alten Prozess wurden diese aufwendigen Berechnungen nur für einige wenige Designs am Ende eines Designzykluses gemacht. Und dann hieß es, wenn man etwas optimieren musste, war man wieder am Schritt 1 und hat quasi einen neuen Designzyklus eingeleitet. Und da die Modellierung von allerlei Auswirkungen nun direkt im Design- und Engineering-Prozess aufgenommen wird, stehen für alle möglichen Designs direkt alle Parameter zur Verfügung, die berücksichtigt werden. Das beschleunigt den Prozess natürlich massiv, da nicht mehr sequenziell gearbeitet werden muss, sondern viel parallelisiert wird. Neural Concept verspricht, im Fahrzeugdesign die Zeit von 5 Jahren auf 1 Jahr zu reduzieren, wenn ein neues Fahrzeug designt wird. Sie haben bereits einige namhafte Kunden wie Airbus, Bosch, Nvidia, Sensefly, auch die ESA, also die European Space Agency und Subaru, die ihre Technologie nutzen.
Das scheint ja gut zu laufen. Wie groß ist denn die Firma?
Die Firma hat bereits mehr als 60 Mitarbeitende und die Belegschaft wird mit der neuen Finanzierungsrunde sicher weiterwachsen.
Speaking of, was wissen wir darüber?
Die Series B in der Höhe von 27 Millionen US-Dollar ist die dritte Finanzierungsrunde von Neural Concept. Als Lead-Investor hat der Schweizer Growth-Investor Forestay Capital aus dem Hause Bertarelli angeführt. Die Deschaux Group mit Sitz in New York sowie existierende Investoren wie Alven aus Frankreich, CNB Capital aus Österreich, der Hightech Gründerfonds aus Deutschland und die Aster Group aus England haben mitgemacht. Das Team hat es also geschafft, ein breit abgestütztes Konsortium an Investoren für sich zu gewinnen. Max, ist es eigentlich sinnvoll, die Investorenbasis über ganz Europa verteilt zu haben? Wäre es nicht viel einfacher, einfach ein paar schweizerische und deutsche Investoren an Bord zu haben?
Wenn wir als Voraussetzung nehmen, dass es sich um aktive Investoren handelt, die das Unternehmen unterstützen, ist eine breite geografische Abdeckung von Investoren sicherlich positiv. Jeder dieser Personen, sei es ein VC oder eine andere Form einer Beteiligungsgesellschaft, hat Interesse daran, dass das Startup wächst. Es darf in der Erwartung der Firmen sein, dass die Investoren sie mit möglichen Kundinnen und Kunden, mit Paaren vernetzen. Wenn das nach einer Runde direkt in mehreren Ländern geschieht, kann dies natürlich ein guter Sales Booster sein. Für Neural Concept ist das sehr positiv, würde ich meinen, dass sie mit ihren Anwendungen bereits international sind und ihnen dadurch die Netzwerke ihrer Investoren einige Türen öffnen könnten, zu denen sie sonst nur schwer kommen würden.
Ja, natürlich. Aber rollen wir Neural Concept doch noch kurz auf, bevor wir diese erfolgreiche Series B ansprechen. Neural Concept wurde im 2018 in Lausanne gegründet, im 2020 wurde eine Seed-Runde geraced und im 2022 folgte die Series A, nun die Series B. Also immer schön im 24-Monate-Intervall konnte eine nächste Runde geraced werden. Die Rundengrößen haben sich bei Neural auch schön entwickelt. Eine 2-Millionen-Seed-Runde, die damals wohl bei ca. 8 Millionen Pre-Money-Valuation aufgenommen wurde. Dann eine Series A über 9 Millionen bei einer Pre-Money-Bewertung von ungefähr 30 Millionen. Und nun die 27-Millionen-Runde bei rund 85 Millionen Pre-Money-Bewertung. Also Post-Money haben wir hier erneut einen neuen Centaurus in der Schweizer Startup-Landschaft. Von den Investoren her in der Series A hatte Alven aus Frankreich den Lead und Aster aus England kam auch als neuer Investor dazu. CBN aus Österreich und der HTGF, also Hightech Gründerfonds aus Deutschland, die waren beide bei der Seed-Runde bereits mit von der Partie.
Ja, die beiden Transaktionen Ethan und Neural finde ich persönlich extrem spannend. Diese zeigen auf, dass die Effort der ETH und auch der EPFL im Bereich der KI international wirklich anerkannt werden. Hier werden wir in den nächsten Monaten noch viele positive Meldungen sehen.
Lass uns mit diesen positiven Worten den KI-Sektor verlassen und gehen wir zurück an die ETH. Microcaps hat ihre 9,3 Millionen Series A geraced. Was macht Microcaps, Max?
Microcaps hat eine Technologie entwickelt, mit der sie Substanzen oder besser gesagt auch Wirkstoffe sehr effizient einkapseln kann. Nehmen wir ein Parfüm, also einen Duftstoff, der via einem Spray aufgetragen wird. Wenn der Wirkstoff eingekapselt ist, anstatt einfach in der Flüssigkeit aufgelöst wird, kann die Freigabe Parfüms besser kontrolliert werden und man braucht keinen Alkohol als Lösungsmittel mehr. Microcaps sieht aber nicht nur im Kosmetikbereich Anwendungen, sondern auch im Food- und Pharmazeutika-Sektor.
Ja, ich hatte mir den Case mal im 2019 angeschaut, als sie bei Davichy auf der Bühne standen. Ich glaube, sie haben damals sogar einen Preis gewonnen. Sind sie denn nun am Markt und gibt es namhafte Produkte, die Microcaps bereits verwenden?
Das stimmt. Im 2019 haben sie den Devije-Preis gewonnen und konkret haben sie ein erstes alkoholfreies Parfüm mit Kajal herausgebracht. Das Parfüm heißt Lamar Caviar.
Okay, hat jemand der Zuhörer das mal ausprobiert? Wäre sicher spannend, lasst uns das wissen. Und du, Max, konntest du etwas zur Finanzierungsrunde herausfinden?
Yes, die 9,3 Millionen Series A wurde in 2 Schritten über 18 Monate aufgenommen, wobei die Investoren Ende 22 zur gleichen Bewertung eingestiegen sind. Oder besser gesagt, sie haben gemäß meinen Informationen den gleichen Ausgabepreis der Aktien bezahlt. In dieser Runde sind neue Privatinvestoren, die nicht erwähnt werden möchten, dazugestoßen und existierende Investoren wie die Helvetica Capital, die ZKB und die ETH Foundation haben mitgemacht.
Die Series A, das war wohl nicht die erste Runde von Microcaps, oder?
Nein, das war sie nicht. Microcaps hat im 2020 eine Seed-Runde von 5 Millionen mit Partizipation von Helvetica Capital, der ZKB sowie der ETH Zürich Foundation, der Lichtsteiner Foundation und einer Gruppe von Schweizer Unternehmen geraced. Nach dieser Seed-Runde lag die Bewertung bereits bei 20 Millionen Post-Money.
Na, da hat das Team aber sehr gut verhandelt in der Seed-Runde.
Ja, mit 15 Millionen, die nun über die 2 Runden investiert wurden, hält das Team, wenn das mir vorliegende modellierte Cap Table stimmt, nun noch 56%, wenn sie keine Aktien via Sekundärtransaktion verkauft haben. Weißt du, was sie mit dem Kapital machen möchten, Guy?
Ja, da habe ich auch etwas herausgefunden. Die 9,3 Millionen aus der Series A sollen nur für folgende Themen verwendet werden. Erstens für den Ausbau der Produktionsanlagen von Microcaps, damit die rechtzeitige Lieferung der ethanolfreien Parfümperlen sichergestellt werden können und damit die stetige Nachfrage auf dem Parfümmarkt befriedigt werden kann. Und als zweites natürlich für die weitere Entwicklung von Anwendungen außerhalb der Parfümindustrie. Und da wollen sie in laufende und neue Forschungs- und Entwicklungsprojekte investieren, damit sie sicherstellen, dass das Unternehmen weiterhin an der Spitze der Mikroverkapselungstechnologie steht.
Okay, let's move on. Bleiben wir in Zürich, aber wechseln wir von der ETH zur Uni Zürich. Kutis hat seine nächste Runde annonciert. Was weißt du darüber?
Ja, genau. Katis hat eine personalisierte biotechnologische Gewebetherapie für verbesserte Hautchirurgie entwickelt. Ihr Hauptprodukt ist der DenovoSkin, ein personalisiertes, biotechnisch hergestelltes Hauttransplantat. Ausgehend von einem kleinen, ungefähr briefmarkengroßen Stück gesunden Haut eines Patienten kann DenovoSkin in großen Mengen biotechnologisch hergestellt werden. Das heißt, dass ein Hauttransplantat bei einer Verbrennung oder einer Verletzung aus Haut im Labor nachgezüchtet werden kann.
Das klingt beeindruckend. Früher hatte man ein Stück Haut vom Bauch genommen zum Beispiel, dieses quasi in ein Netz gehackt, also de facto etwas zerstört, um die Oberfläche zu vergrößern und dann hat man diese Haut implantiert oder auf die Wunde aufgenäht. Katis nimmt nun ein kleines Stück Haut, belässt dieses im gesundenen Zustand und züchtet daraus ein größeres Stück, das dann transplantiert wird. Wenn man das hochskaliert, könnte das vielen Menschen bei der Heilung von Verletzungen helfen. Aktuell befindet sich der DenovoSkin in der Schweiz und in der EU in der späten Phase der klinischen Studien und ist auch für den Compassionate Use zugänglich. Mit der neuen Finanzierungsrunde sollen die klinischen Studien der Phase 3 durchgeführt werden können.
Was ich noch interessant finde, ist, dass Katis nicht nur ihre eigene Technologie entwickeln muss, sondern auch Maschinen zur Automatisierung oder zur automatisierten Herstellung ihres DenovoSkins, da das Produkt so neu und einzigartig am Markt ist.
Was hast du über die Runde herausgefunden?
Wenn meine Informationen stimmen, hat Katis seit der Gründung im 2017 4 oder je nachdem, wie man das anschaut, 5 Finanzierungsrunden geraced. Im Februar 2018 haben sie eine beeindruckende Seed-Runde von 7,2 Millionen aufgenommen zu einer Pre-Money-Bewertung von 25 Millionen. Die Investoren damals waren Gianmaria Giuliani, die Yellowstone Holding AG und die Zürcher Kantonalbank sowie einige private Investoren. Im Juni 2020 kam dann die Series A von 24 Millionen zu einer Bewertung von fast 50 Millionen. Also ein schönes 2x auf die erste Pre-Money-Bewertung. Hier ist unter anderem die Wies Foundation dazu gestoßen. Vom Ende 2022 bis in den Mai 2023 hat Katis in mehreren Schritten 28 Millionen aufgenommen, wenn das stimmt, was mir hier vorliegt. Und die Bewertung wurde stets ein wenig erhöht, von 70 Millionen Post-Money auf 122 Millionen Post-Money.
Ja, eine solche Biotech-Entwicklung ist ja schon extremst kapitalintensiv und zu diesem Zeitpunkt wurden wohl noch keine großen Umsätze gemacht.
Ja, das ist so. Und nun im März 2024 hat Katis ihre Series C von nochmal 25 Millionen aufgenommen. Dies zu einer Bewertung von ungefähr 150 Millionen Pre-Money. Im Lead war wieder das Family Office von Gianmaria Giuliani, ein echt treuer Backer der Firma. Als Co-Lead hat eine US-Familie repräsentiert durch die Silo Advisors AG investiert. Gianmaria Giuliani ist ein Milliardär, der an einigen Pharmafirmen beteiligt ist und mit Royalty Pharma in den letzten 30 Jahren bereits Deals von über 30 Milliarden gemacht hat. Also eine Milliarde pro Jahr. Nicht so schlecht.
Das ist eine weitere beeindruckende Equity-Story, die wir diesen Monat im Podcast beleuchten können. Was macht nun Katis mit den 25 Millionen?
Nun stehen sie, wie du erwähnt hast, vor den klinischen Studien der Phase 3. Wenn sie noch diesen Meilenstein gut schaffen, kann das Produkt dann auch ausgerollt werden.
Da bin ich gespannt, ob sie danach noch eine große Runde als Private Company aufnehmen oder den Schritt an die Börse wagen und eben dann am Kapitalmarkt oder über den Kapitalmarkt Geld aufnehmen oder sich für einen lukrativen Exit entscheiden, den man dann zu diesem Zeitpunkt anstreben kann.
Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Wollen wir zur nächsten Transaktion gehen, Max?
Lass mich auf meine Liste schielen. Wir haben noch Swisstrons auf der Liste. Soll ich das übernehmen? Ich kann mal starten. Das im 2013 gegründete Unternehmen, das unbemannte Drohnen mit großer Reichweite baut, hat seine Series B geraced.
Ja, ich war gerade kurz auf ihrer Webseite. Die Drohnen sehen ja fast eher aus wie ein Helikopter als eine klassische Drohne. Was sind denn hier die Anwendungszwecke, Max?
Ja, das ist so. Die Drohne sieht witzig aus. Sie hat zwei Rotoren, ähnlich wie bei einem Helikopter, die sich eben dann gleichzeitig bewegen können. Die Drohne kann bis zu 3 Stunden autonom, also ohne Pilot, an Bord fliegen und Material von bis zu 40 Kilo mitnehmen. Mit ihrer langen Reichweite und Flugzeit ist die Drohne geeignet für Inspektionsmonitoring und Überwachungsarbeiten und auch für Such- und Rettungsmissionen. Im Letzten ist die Nutzung der Drohne auch in Dunkelheit und bei schwierigsten Bedingungen möglich, wo heute ein Helikopter wegen Gefährdung der Crew nicht mehr fliegen könnte. Gleichzeitig verspricht Swisstrons massive Kosteneinsparungen bei der Nutzung um bis zu 95% weniger CO2-Emissionen gegenüber bemannten Aircrafts.
Ja, cool. Es ist doch schön zu sehen, dass auch Drohnen-Startups wieder finanziert werden. Was haben wir zur Finanzierungsrunde herausgefunden?
Die aktuell kommunizierte Series B wurde in mehreren Etappen aufgenommen und war bei einer eher tiefen Bewertung angesetzt. Ob und wie stark das eine Downround war, kann ich auf der Basis der mir vorliegenden Angaben nicht nachvollziehen. Die 10 Millionen, die kürzlich kommuniziert wurden, sind, wenn ich das richtig verstehe, nur der letzte Teil der Series B. Somit flossen in der Series B seit letztem Jahr mehr als 20 Millionen Schweizer Franken in die Firma. Die neuen und bestehenden Aktionäre, die in dieser Runde mitgemacht haben, haben sich 66% mit neuen Aktien eingedeckt, was bedeutet, dass die gemittelte Pre-Money-Bewertung bei rund 10 Millionen Schweizer Franken gelegen hat. Spannend ist, dass sich der neue Investor Diamond Stream mit mehreren Gefäßen, mit einem Investment von mehr als 7,5 Millionen, mehr als 20% der Aktien gesichert hat. Auch Privatinvestoren haben sich maßgebend an dieser Runde beteiligt.
Ja, konntest du herausfinden, wie viel Kapital vor dieser Runde in Swisstrons geflossen ist?
Hierzu liegen mir relativ wenige Infos vor, aber bis Ende 2019 sind scheinbar bereits 6 bis 7 Millionen von privaten Investoren in die Firma geflossen. Damals soll die Firma auch bereits einen Umsatz von 3 Millionen Schweizer Franken gemacht haben. Wie sich der Umsatz seitdem entwickelt hat, kann ich nicht sagen.
Okay, super. Dann sind hier auch bereits mehr als 25 Millionen in die Firma geflossen. Mit Swiss Drones haben wir wieder einen Case, bei dem man, wenn man die Nachrichten liest, die Turbulenzen nicht mitkriegt, durch die die Firma gegangen ist. Hier ist auch spannend, dass das Gründerteam bei der Finanzierungsrunde auch mitgemacht hat. Das zeigt auf, dass sie weiterhin an die Idee glauben und Vollgas mitmachen werden. Lass uns zur letzten Transaktion von heute gehen.
Ja, als letztes haben wir das in Zug ansässige, von Griechenland aus gemanagte WeatherXM auf der Liste. Was macht WeatherXM?
WeatherXM baut ein dezentrales physisches Infrastrukturnetzwerk von Wetterstationen auf. Das heißt, sie verkaufen Wetterstationen, die mit ihrem Netzwerk verbunden sind, und die Besitzer der Stationen können dann ihre akkuraten Wetterdaten an Geschäfte und Forschungsorganisationen verkaufen. Das ganze Vergütungssystem basiert auf einem Token, damit die Abrechnung einfach umgesetzt werden kann. Über die nächsten 10 Jahre sollen bis zu 100 Millionen WXM-Tokens ausgegeben werden, wovon 70% als Rewards für Stationsbesitzer ausgegeben werden und 30% sind reserviert für Projektsupporter.
Okay, was kostet denn so eine Station und haben Sie bereits Kunden?
Also eine Wetterstation mit Wi-Fi kann man bereits ab 400 US-Dollar kaufen und die Preise der 4G-Version gehen gemäß Webseite bis auf 900 US-Dollar. Wie die Bezahlung der Daten genau funktioniert, habe ich mir nicht im Detail angeschaut, aber dass WeatherXM bereits mehr als 4.500 Stationen live geschaltet hat und mehr als 5.000 in über 80 Ländern verkauft hat, habe ich mir gut notiert. Wenn alle zum Mindestpreis von 400 Dollar verkauft wurden, dann hat die Firma, die im 2022 gegründet wurde, bereits mehr als 2 Millionen Umsatz geschrieben.
Wissen wir Details zur Runde?
Die 7,7 Millionen US-Dollar der Series A ist die zweite Runde von WeatherXM. Sie folgt auf eine 5-Millionen-Runde, die von einem breiten Konglomerat von Business Angels und Krypto-VCs geraced wurde. Spannend finde ich den Lead-Investor der 7,7 Millionen Series A. Das war Lightspeed Faction, ein dedizierter Krypto-Fonds, der aus der Zusammenarbeit zwischen Lightspeed Venture Partners, dem Silicon Valley-Giganten, den wir im letzten Podcast beleuchtet haben, und Faction Ventures, ein dedizierter Krypto-Player. Neben dem Lead-Investor haben mehrere US-VCs und ein Investor aus Estland und einer aus Griechenland investiert. Eine sehr internationale Runde, die zeigt, dass das Thema Blockchain und Web3 trotz aktuell eher geringem Investitionsvolumen doch nicht ganz in Vergessenheit geraten ist. Es könnte gut sein, dass wir hier in den kommenden Quartalen wieder etwas mehr Aktivität sehen werden.
I agree. Schon nur diese Woche habe ich bereits über 20 Web3-Projekte auf meinem Tisch gehabt. Ich bin ziemlich überzeugt, dass diese Projekte schon bald eine Renaissance erleben werden. Lass uns noch kurz über das Thema Konkurs sprechen. Da hatten wir in den letzten Wochen einen gewichtigen zu vermelden, und zwar derjenige von 3D-Druckpionier Sintertec.
Klar, wir wollen hier bei Burnrate nicht den Anschein erwecken, dass alles im VC nur gut läuft, sondern die aktuelle Lage kritisch reflektieren.
Genau, also Sintertec hat das Konkursverfahren eingeleitet und seinen Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Das Unternehmen war 2014 mit einem Team von Ingenieuren der ETH und der FH Nordwestschweiz gegründet worden. Die Firma mit Sitz im Technopark Aargau hat die sogenannte kostengünstige Pulverbettfusion etabliert und mit dem Sintertec Kit den weltweit ersten Desktop-SLS-3D-Drucker auf den Markt gebracht. Interessant ist, dass die Firma im 2023 noch einen Rekordumsatz mit einem jährlichen Wachstum von über 60% vermeldet hat. Für mich schwer nachvollziehbar, dass eine Firma, die so stark wächst, kein Funding findet. Wenn dem wirklich so ist, ist das ein eindrücklicher Beweis, wie schwierig Fundraising aktuell für Firmen ist, die noch nicht profitabel sind und zu wenig schnell wachsen. Ja, Fundraising für unprofitable Cases, die sich schon lange im Markt tummeln, ist aktuell ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, wenn ich hier meine Post-Mortem-Recherchen kurz anschaue, wurden bis 2020 ungefähr 4,5 Millionen in das Unternehmen investiert und im 2022 hat Centratec versucht, eine weitere Runde zu raisen. Ich schätze mal, dass zwischen dann und heute bestehende und oder auch neue Investoren der Firma weiteres Kapital zur Verfügung gestellt haben, damit sie bis kürzlich überlebt hat. Die frühen Investoren in Centratec hatten einen strategischen Charakter und eine relativ große Beteiligung am Unternehmen, also relativ viel Anteile auf der Cap Table. Wenn ich spekuliere, könnte es gut sein, dass diese Investoren aus gutem Wille die Firma weiterfinanziert haben. Sie haben ihr dadurch, dass sie durch Brückenfinanzierungen auf der Cap Table noch mehr gewachsen sind, vielleicht dann halt auch eine Poison Pill aufgebürdet, was schlussendlich neben sicherlich vielen anderen Faktoren zum Konkurs geführt hat. Auf jeden Fall schade, ich war sehr beeindruckt von dem, was Centratec mit ihrer 3D-Drucktechnologie drucken konnte.
Ja, aber wer weiß, wer die Assets nun aus der Konkursmasse löst, das könnte natürlich spannend sein.
Auf jeden Fall. Auf der positiven Seite hatten wir einen Exit zu vermelden, oder Max?
Ja, und zwar wurde NuMap für 1,25 Milliarden US-Dollar an J&J, an Johnson & Johnson, verkauft.
Wow, das ist aber doch mal eine Ansage.
Ja, wobei die Firma NuMap Therapeutics AG weiter besteht. Johnson & Johnson übernimmt die Yellow Jersey Therapeutics AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft von NuMap. YJT überführt alle Assets in Zusammenhang mit NM26, einem bispezifischen Antikörper zur Behandlung von atopischer Dermatitis oder AD. NuMap mit Sitz in Horgen entwickelt antikörperbasierte Immuntherapien gegen Entzündungen und Krebs. J&J erwirbt die weltweiten Rechte an NuMaps Leitmolekül NM26. Yellow Jersey Therapeutics ist eine ausgegliederte Tochtergesellschaft der NuMap, die die Rechte an NM26 hält. David Uresch, Gründer und CEO von NuMap, meinte, dass die Transaktion die Leistungsfähigkeit der Entdeckungs- und Entwicklungsplattform und ihr Potenzial bestätigt, mehrere neuartige multispezifische Antikörper für große und versorgte Patientengruppen bereitzustellen. Investiert in NuMap sind unter anderem Forbion, HBM, Novo Holding und BlackRock.
Das ist natürlich eine schöne Transaktion. Spannend ist, dass die Yellow Jersey Therapeutics erst im Mai als Tochtergesellschaft gegründet wurde. So könnte NuMap wohl ihre Assets einfach in eine Tochtergesellschaft verschieben und diese verkaufen, anstatt einen Asset-Deal international zu orchestrieren. Vielleicht war das auch eine Voraussetzung von J&J für die Übernahme.
Gut, kommen wir zu guter Letzt noch zu den News aus der VC-Welt. Und zwar hat Spice House ein Closing vermeldet.
Exakt. Kudos nach Zug. Spice House hat das erste Closing ihres zweiten Fonds verkündet. Das Ziel ist ein Final Closing bei 60 Millionen im 2025.
Also ich muss sagen, ich finde beeindruckend, wie effizient die Jungs sind. Ich meine, ohne großes Team so viele Investments zu managen, ist wirklich top. Spice House wurde 2018 von Teddy Amberg und Daniel Andres gegründet, mit einem Fondsvolumen von 31 Millionen Schweizer Franken im Fonds 1. Investierte Spice House in 20 Technologieunternehmen, darunter Fidentity, Kemaro, Kido Dynamics, Clepsydra und Drone Harmony. Gemäß eigenen Aussagen steht der erste Fonds aktuell bei einem Net IRR von plus 28%.
Das ist natürlich eine schöne Zahl. Neben dem Fokus auf Cases, die international expandieren, konzentriert sich der Fonds 2 auf schnell wachsende Technologieunternehmen im Bereich B2B-Software, die ihre Produkte auf den Markt gebracht haben und erste zahlende Kunden gewonnen haben. Der Fonds 2 strebt 5 bis 10 Investitionen pro Jahr an und soll ein Portfolio von ungefähr 25 Unternehmen umfassen.
Das sind nicht super News für das Schweizer Venture-Ökosystem. Was die Jungs auch gut machen, sie führen spannende Events durch, wie zum Beispiel den jährlichen Gründerball, wo sie Vertreter ihrer Portfoliounternehmen sowie weitere Gäste und Freunde des Hauses einladen. Ich finde dies eine super Idee, um das Spice House Ökosystem zu versammeln und einen guten Abend zu haben. Solche Erlebnisse bleiben eben haften.
Warst du denn schon einmal eingeladen zu einem Space House Gründerball?
Nein, bisher noch nicht, aber bisher waren wir auch Konkurrenten primär. Jetzt als Podcaster und Vertreter der Medien sieht das vielleicht ein bisschen anders aus.
Ja, und hast du denn überhaupt noch ein Tuxedo, den du dafür anziehen könntest?
Was für eine Frage, Guy. Natürlich, der wurde erst gerade getragen und ist voll im Schuss. So, das wäre es für heute gewesen. Wir möchten uns herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört bei Burnrate, dem Schweizer VC Insider Podcast. Take care und tschüss.